Audio Visionen, der Podcast zu Film, Musiken, Sounds.
Herzlich willkommen zu Audio Visionen, dem Podcast zu Film, Musiken, Sounds. Ich bin Jara Hoffmann und übernehme für diese besondere Special Edition den Moderationsplatz von Anna Schirmer und Franziska Kollinger. Denn heute treffen die Audiovisionen auf den Deutschen Filmmusikpreis. Ich spreche mit Reinhold Heil, der im November 2023 mit dem Ehrenpreis National für seine außergewöhnliche musikalische Karriere als Filmkomponist geehrt wurde. Zum Beispiel hat er den Score zu Lola Rent gemacht. Ich glaube, die meisten von uns haben noch die Musik im Ohr, die einem so wirklich das Gefühl gegeben hat, den ganzen Film über mitzurennen. Dann hat er aber auch Musik gemacht für Filme und Serien wie zum Beispiel Das Parfum, Cloud Atlas, Deadwood und Deutschland 83. Herzlich willkommen, lieber Reinhold, zu Audiovisionen. Schön, dass du heute da bist, Reinhold. Freue mich sehr.
Ich freue mich auch.
Mega, dass das klappt, trotz sehr viel Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Hawaii. Audiovision beschäftigt sich ja vor allem mit allen Arten von Klang im Film. Und ich finde, das ist ja gar nicht so richtig leicht, ich sag mal, so ein richtiges Rezept für einen guten Score zu kriegen. Deshalb sag doch du mal aus deiner Sicht, was macht gute Filmmusik aus, beziehungsweise so einen guten Filmsound und Klang für dich? Was braucht es?
Ja, das kommt sehr auf den Film an, natürlich. Und das Verrückte dabei ist ja, dass man als Kreativer dann natürlich diese kreative Seite benutzen muss, aber gleichzeitig im Zaum halten muss. Also wenn ich jetzt freier Komponist bin, der konzertante Musik komponiert oder klassische Musik oder was auch immer oder auch ein Popsong, dann lasse ich meiner Kreativität freien Lauf. In diesem Fall muss ich sie einem anderen Medium unterordnen und muss mich als derjenige, der daran arbeitet, auch einem Chef unterordnen. Also weil Filme machen, das ist zwar eine Gruppengeschichte, es ist ganz, ganz doll Teamarbeit mit Leuten, die auf hohem Niveau wirklich auch alleine irgendwas machen könnten, aber eben gemeinsam dann diesen Film schaffen, der eben sozusagen alle Medien oder alle Künste mit abdeckt. Und das Ganze aber nicht auf demokratische Art und Weise, sondern es gibt immer einen Filmemacher, der dann am Ende das letzte Wort hat. Und das heißt, es erfordert auch eine gewisse Persönlichkeit. Und das heißt auch, dass man zuerst mal entweder das Drehbuch liest oder eben den Film schaut, wenn er schon geschnitten ist. Und dass man dann das erstmal auf sich wirken lässt und natürlich Gespräche hat mit dem Filmemacher, was die sich so vorstellen. Und dann geht man in eine Phase, in der man möglicherweise einfach auch nicht so konzeptionell vorgeht, sondern erstmal sammelt. Es schwankt eigentlich immer zwischen, lasse ich meiner Kreativität freien Lauf oder mache ich etwas passend zu dem, was ich da sehe, beziehungsweise auch, was ich gesagt bekomme. Um jetzt wirklich auf deine Frage zu kommen, die Musik muss sich dem Film unterordnen und die Musik soll sich nicht in den Vordergrund spielen. Es gibt vielleicht 2, 3 Szenen im Film, wo die Musik dominieren darf, aber normalerweise erzählt sie die Geschichte so mit im Hintergrund. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Es gibt alle Möglichkeiten, jeglicher Stil von Musik kann benutzt werden, je nachdem, was es für ein Film ist und kann dem Film auch dienen. Aber diese Einstellung dazu als Komponist, dass man einer größeren Sache dient und sich unterordnet und das Geschichten erzählen, was auch ein bisschen anders ist als bei einer Symphonie.
Ich finde das total spannend, dass du das sagst. Weil einerseits, ja, natürlich, also hat ja auch so eine gewisse, ich sag mal, fast schon Demut irgendwo, sich so dieses große Ganze zu sehen, sich unterzuordnen, einordnen zu können auch, muss man ja auch erstmal können. Und gleichzeitig aber kennen wir ja so viele Scores, so viele Filmmusiken, die einfach so dominieren, dass man sagt, man hat sofort die Bilder im Kopf. Also die Kraft dessen ist ja viel, viel größer. Hast du vielleicht ein paar konkrete Beispiele auch von so Soundtracks, so irgendwelchen Scores, die dich so berühren oder die für dich so besonders sind, dass du sagst, ey, das ist für mich mega gelungen.
Ja, es gibt ganz, ganz viel verschiedene Filmmusik. Wir hatten ja gerade die Oscars, aber den besten Score dieses Jahr fand ich Poor Things. Der Film ist natürlich völlig bizarr, die Musik auch, fällt total aus dem Rahmen, fällt auch auf, weil es so bizarr ist, passt aber trotzdem hundertprozentig zu dem Film, der eben auch sehr, sehr bizarr und sehr anders ist als andere Filme. Das hat mir dieses Jahr am besten gefallen, weil ich einfach immer abfeiere, wenn in der Filmmusik mal was Neues passiert, weil das passiert nicht oft, weil aufgrund der Tempmusik. wenn Leute ihren Film machen, den Film dann schneiden und während des Schneidevorgangs wird dann eine andere Musik angelegt, damit es dem Editor hilft, das sogenannte Pacing, also das Tempo, die Atmosphäre einer Szene zu gestalten. Und wenn dann der Komponist erst anschließend gefragt wird, dann muss er sich zu einem gewissen Teil nicht nur dem Film, sondern eben auch dieser Temp-Musik schon unterordnen. Und dadurch wird das so eine endlose, wiederkäuende Geschichte. Wenn man jetzt die typischen Hollywood-Filme anguckt, dann weiß man über die Jahrzehnte, da ändert sich mal was, aber es ändert sich schleichend sozusagen, so wie die Technologie sich entwickelt oder wie auch immer. Aber sehr oft wird ein Filmscore eben nicht so originell gemacht, dass er wirklich nur mit diesem Film zu tun hat. Deswegen habe ich auch immer gerne mit Tom Tykwer gearbeitet, weil der versucht hat, die Temp-Musik zu vermeiden und wir die uns selbst gemacht haben, zum Teil dann auch schon, bevor der Film gedreht wurde. Also das hat sich auch wieder so ein bisschen eingebürgert, dass das öfter gemacht wird. Und ich glaube, das ist ganz gut.
Ich finde es total spannend, weil ich habe natürlich nicht so die Einblicke, die du hast, und stell mir das jetzt so vor, okay, es gibt diese Rahmenbedingungen. Man weiß natürlich auch, wie so ein Film aufgebaut ist. Und somit ist es ja schon, ich sag mal, ein festes Konstrukt, dass jetzt diese Musik reingepresst wird. Wenn man aber sagt, man geht das anders an, gibt man ja der Musik auch mehr Raum und gibt auch mehr Raum so einer Tiefe und so einer Entfaltung auch des Ganzen. Wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr das angegangen, dass am Ende ihr sagt, okay, damit haben wir uns jetzt irgendwie wohler gefühlt und die Musik hat auch einen anderen Stellenwert gekriegt im Film?
Man muss halt erstmal das Drehbuch lesen und Gespräche haben, was das Ganze überhaupt soll. Und dann kann man halt, ohne jetzt auf andere Musik zu hören, erstmal was kreieren. Und es ist natürlich die umständlichere Methode und die Methode, die im Zweifel auch mehr Arbeit ist. Weil natürlich, wenn ich jetzt 2 Monate wie wild Layouts schreibe für einen Film, der noch nicht gedreht ist. Ich sehe die Bilder nicht, habe nur die Geschichte im Kopf und denke mir, brauchen hier was, brauchen da was. Also wir haben gewisse Erfahrungen mit Filmmusik, wir wissen schon, was wir brauchen. Dann schreiben wir das, dann haben wir es zum Teil auch schon produziert, also tatsächlich auch schon Orchesteraufnahmen gemacht. Und dann verabschieden wir uns wieder und die Cutter fangen an, den Film zu montieren mit der Musik, die vorher gemacht wurde. Dabei stellt sich dann natürlich raus, dass nicht alles passt. Dann fällt ganz viel gleich wieder in die Mülltonne. Und irgendwann sind wir dann wieder dazugestoßen und mussten dann tatsächlich dort, wo der Film geschnitten wird, provisorische Studios einrichten, damit Regisseure dann sozusagen gleichzeitig immer mit dran arbeiten können. Ich fand das auf die Dauer sehr unproduktiv, aber es ist natürlich auch sehr konsequent, ne? Weil dann wird halt diese Musik als Basis genommen. Sie kann dann vielleicht auch ein bisschen origineller sein als andere Musik, die halt dann immer diesem Temp-Musiken hinterher komponiert. Und trotzdem, wie gesagt, es ist halt ein ewiges Babysitten dieses Scores und völlig anders als diese Hollywood-Methode, wo halt der Cutter macht die Temp-Musik oder es gibt sogar Spezialisten, die die Temp-Musik erstmal machen aus vorbestehenden Filmmusiken und dann kommt der Komponist und wird damit konfrontiert, buchstäblich konfrontiert, weil er einerseits was Neues, was Originelles, etwas, was nicht justiziabel ist, also was man nicht verklagen kann und trotzdem haben sich zu dem Zeitpunkt schon alle kreativen anderen Menschen, hauptsächlich der arme Editor, also der Cutter, aber auch der Regisseur und Produzenten, die sich den Film öfter angeguckt haben, die haben bereits diese Verschmelzung der Temp-Musik mit dem Bild, mit den Szenen in ihrem Gehirn vorgenommen. Dagegen kann sich kein Mensch wehren. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Es wird so eingebrannt. Und dagegen komponiert der arme Komponist dann an und wird öfter dann auch einfach mal gefeuert, weil er das nicht hinkriegt oder weil er halt sagt, okay, also die wollen jetzt wirklich ganz genau so was haben. Das ist sozusagen die Hollywood-Methode. Auch in Hollywood wird die nicht immer gemacht. Also das, was Tom macht, er ist ja auch nicht der Erste, der das so angegangen ist, aber er macht es ziemlich konsequent. Auch jetzt, wo ich mit 10 Jahren Abstand oder 12 Jahren Abstand da drauf gucke von außen, bin ich irgendwie sehr, sehr happy, dass die das so machen. Es war bloß so, dass ich zum Teil irgendwie mit hängender Zunge dann monatelang 12 Stunden am Tag in improvisierten Studios saß und 2 kleine Kinder zu Hause in Amerika sitzen hatte. Das war problematisch. Du hast mich gefragt, welche Musiken ich besonders toll finde. Und ich meine, einer meiner Lieblingsscores ist Alien, der erste Alien von 1979 von Jerry Goldsmith. Das ist ein orchestraler, super reduzierter und sehr eigenständig klingender Score, der diesem Film, den ich auch einen der besten Horrorfilme finde, weil einfach ganz wenig Horror drin ist und ganz viel Atmosphäre und Spannung und so. Und dass es einfach der Score ist, wahrscheinlich nach wie vor einer meiner Lieblingsscores. Ich finde auch John Williams ganz toll und ich finde Thomas Newman ganz toll. Das sind halt so Leute, die das seit Jahrzehnten machen, die auch irgendwie aufgewachsen sind in diesem Hollywood-System. Und dagegen kann man nicht so einfach anstinken, gegen diese Qualität. Und was heute so stattfindet, also Poor Things fand ich ganz toll. Und ich meine, ich fand Ludwig Göransens Score für Oppenheimer auch super. Also er hat jetzt gewonnen. Der hat natürlich deshalb gewonnen, weil es auch Best Picture gewonnen hat. Also wenn man solche Preise haben will, dann muss man an so einem Film mitarbeiten dürfen, der dann in diese Award-Kategorie reinfällt. Da kann man sich ansonsten an irgendeinem Indie-Movie totschuften. Das nützt gar nichts. Also man muss in diesen illustren Kreis von Menschen, die dann am Ende als award-worthy eingestuft werden. Da muss man sich rumtreiben, wenn man da was abhaben will.
Und das ist ja auch was, was sehr, sehr wenige Menschen schaffen. Was du geschafft hast als Filmkomponist, das ist ja ein Traum von super, super vielen. Ne? Also für die meisten ist es total weit weg. Du hast ja seit Ende der 90er Jahre fast jedes Jahr ein oder zwei nationale und internationale Filme beziehungsweise auch Serien gemacht. Und Filmmusik war ja gleichzeitig auch nicht das, womit du als Musiker bekannt geworden bist. Du warst ja vorher Keyboarder und Co-Produzent und Co-Autor von der legendären deutschen Punkband Nina Hagen Band und später auch von Spliff. Das klingt schon nach so zwei Extremen irgendwie, ne? Also Punk und dann Filmmusik, die in Teilen ja auch was total Zartes, fast teilweise filigranes, Konträres irgendwie dazu hat. Wie war dein Weg vom einen zum anderen und wie passt das zusammen?
Der Weg war nicht vom einen zum anderen. Der Punk war der Ausflug. Ich bin 54 geboren, also ich werde dieses Jahr 70. Das heißt, ich habe tatsächlich die Beatles und die Stones gehört, als sie mit ihren 60er berühmten Alben am Start waren. Und habe dann halt mich weiterentwickelt, was die Popmusik angeht. Habe gleichzeitig nicht nur Klavier, sondern später auch Orgelunterricht gehabt. Also habe natürlich klassisch, habe den Bach gespielt und sowas alles. Das heißt, ich habe nicht als Punk angefangen. Als ich nach Berlin kam, habe ich an der, was jetzt die UdK ist, Tonmeister studiert. Das habe ich 6 Jahre lang gemacht, hätte man auch früher abschließen können. Aber in den letzten 2 Jahren dieser 6 Jahre, nämlich 77 bis 79, habe ich dann mit Nina Hagen und den anderen Bengels diese Band gehabt schon und war praktisch als professioneller Musiker unterwegs, während ich so noch schnell an meinem Abschluss da gearbeitet habe und hatte nie vor. Also ich habe mich nicht getraut, Komposition zu studieren, weil ich einfach nicht das Selbstbewusstsein hatte. Und deswegen habe ich Tonmeister so als Mittel zum Zweck, was natürlich am Ende ganz gut war, weil ich dann ja sehr in elektronische Musik gegangen bin. Und da hatte ich natürlich eine Basis, die ganz gut war. Das heißt, ich habe dann ganz viel mit Synthesizern gearbeitet und so weiter. Und habe halt mehr so Fusion Electric Jazz gemacht. Also alles, was nach Miles Davis Bitches Brew sich so getan hat. Und dann habe ich irgendwann den Potsch Potschka getroffen und kam mit dem super klar. Und ein Jahr später rief der mich an und sagt, ich habe da so eine Sängerin, die ist aus dem Osten und die ist echt richtig gut. Und dann haben wir uns getroffen und da war ich plötzlich in einer Band, die eine Punkband sein sollte, wo aber eigentlich alle Musiker, und das schließt Nina ein, auf hohem Niveau ausgebildete Musiker waren. Und wie gesagt, Punk ist halt dann eine Attitude oder so, ne? Ist einfach eine Einstellung. Und das wurde dann halt gemacht. Aber selbst wenn du die erste Nina Hagen Band Platte anhörst, die ist sehr eklektisch. Da ist alles Mögliche drauf. Das ist kein Punk-Album, so wie das Album von den Sex Pistols. Anschließend, als Nina weg war, haben wir halt als Spliff weitergemacht, waren erfolgreich und haben unser eigenes Studio aufgemacht, was kein fancy Studio war, sondern es war einfach ein Proberaum, in dem wir dann professionelle Geräte reingestellt haben. Und dann haben wir angefangen, andere Leute zu produzieren. Und das Erfolgreichste davon war dann auch gleich ziemlich am Anfang. Das war nämlich Nena mit 99 Luftballons. Ich habe also die ersten 3 Alben produziert und dann dachte ich so, ach cool, ich brauche nicht mehr auf der Bühne zu sein. Ich finde es ja auch immer besser im Studio. Also sagen wir mal so, wenn du dir die ganze Geschichte anguckst, dann ist das mit der Filmmusik nicht so außergewöhnlich, weil man irgendwann, wenn man dann so ein paar Erfolge auf dem Buckel hat, ist man zwar immer noch, also ich war immer noch auf dem Punkt, wo ich so sagte, ach scheiße, ich hätte wirklich Komposition studieren sollen, aber das Selbstbewusstsein ist dann irgendwann groß genug und guckt sich die anderen Sachen an Oder dann zum Beispiel eine andere Filmmusik, die von Blade Runner, die ist dann von Vangelis gemacht worden, mit genau demselben Synthi, den ich bei der Nina Hagen Band hatte. Und dann dachte ich so, oh, da tut sich was in der Filmmusik. Das könnte ich auch. Und vielleicht lassen die mich ja irgendwann mal. Also so war das. Dann habe ich mich dann durch die 80er durchgeschunkelt, habe immer noch Popmusik produziert, aber so angefangen von Filmen zu träumen. Und in den 90ern habe ich dann so ganz langsam den Schritt gemacht. Und das Glück war dann halt, Tom und Johnny getroffen zu haben.
So, jetzt hast du Tom getroffen, unter anderem. Was ist passiert? Jetzt musst du uns ein bisschen mitnehmen.
Das, was ich meine, dass wenn ein Team so zusammenkommt, man sieht das ja auch anderswo. Regisseure und Komponisten, wobei im Falle von Tom ist es anders, weil er ist selber Musiker. Er hat auch nicht Komposition studiert, er spielt ganz gut Klavier und er hat sehr viel gehört, hat eine große Literaturkenntnis, ganz breiten Horizont und ist sehr aufgeschlossen, möchte neue Ideen und so weiter. Aber er ist eben ein Musiker, er ist also kein Dilettant, wohingegen ganz viele Regisseure sind musikalisch komplett unbeleckt und sagen das auch. Und dann muss man in einen Prozess reingehen, der dann so eine Art Sprachlernen ist. Also man lernt die Sprache des anderen, weil Musik so abstrakt ist, dass man halt nicht wirklich drüber reden kann. Und wenn der eine bestimmte Worte sagt im Zusammenhang mit Musik, meint er was ganz anderes, als was eine andere Person meint. Das heißt, dieses Wörterbuch muss man sich im Gehirn erstmal schaffen, zwischen diesen zwei Entities, also dem Filmemacher und dem Komponisten oder den Filmemachern und den Komponisten, wie auch immer das abgeht. Und dieser Prozess ist langwierig und führt natürlich oft auch ins Leere, wenn man sich missversteht. Und irgendwann versteht man sich dann halt. Und Regisseure haben dann oder Filmemacher, auch Fernsehmacher haben dann die Tendenz zu sagen, hey, ich bleib jetzt einfach dabei mit dem. Wenn ich jedes Mal einen anderen Komponisten nehme, bei jedem Projekt muss ich erstmal diese Sprachfindung irgendwie durchlaufen und dafür habe ich überhaupt keine Zeit und auch überhaupt keinen Nerv. Jetzt mache ich lieber mit dem Komponisten weiter, mit dem ich klarkomme, mit dem ich natürlich auch menschlich klarkommen muss und der natürlich auch Ideen beisteuern muss, die ich gut finde für meine Filme.
Das heißt, wenn man einmal so ein Match ist und eine gleiche Sprache spricht, dann ist das schon so ein bisschen die Eintrittskarte zu sagen, okay, wow, wir sind jetzt ein Team, damit kann ich irgendwie weitergehen, ne? Wie habt ihr euch getroffen? Weil ich meine, Tom Tykwer trifft man jetzt auch nicht unbedingt immer hier gleich in der nächsten Kiezkneipe oder so, ne?
Nee, also ich meine, es war 1996, ich war der Berühmte. Tom war nicht berühmt. Tom hatte einen Film gemacht. Ich war auch nicht richtig berühmt, ne? Aber im Vergleich. Und ich kannte Johnny, weil Johnny war schon in den 80ern nach Berlin gekommen. Und dann hat er Techno gemacht. Er hat dann ein kleines Heimstudio gehabt und hat mit so Leuten wie Dr. Motte und Paul van Dyk, ebenso diese Pioniere des Berliner Techno, hat er produziert. Da hat er dann auch irgendwann keine Lust mehr gehabt. Und in den 90ern hat er sich dann an mich rangemacht, weil ich war gerade so in einer Art Depression, weil meine Freundin Rosa gestorben war an Krebs. Das war 1991. Ich habe dann zwar gearbeitet bei mir im Studio, hatte aber auch so ein bisschen Geld auf der Kante. Also ich musste nicht unbedingt ständig irgendwelche Jobs machen und war so ein bisschen orientierungslos. Und Johnny war dann eigentlich derjenige, der mich aus diesem Moostopf rausgezerrt hat. Und wie es der Zufall wollte, hat Tom Tykwer für seinen zweiten Film Musik für den Trailer gebraucht und hat dann dieses billige Techno-Studio in Berlin angeheuert und ist dann mit Johnny zusammengekommen. Johnny hat ihm 2-3 Stücke vorgespielt, die Johnny und ich zusammen gemacht hatten. Und dann sagte Tom Tykwer, du meinst doch nicht den Reinhold Heil. Er wusste halt, wer ich bin. Und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir halt die Musik für Winterschläfer gemacht. Und dabei war die Atmosphäre so angenehm, dass wir halt alle gesagt haben, okay, lass mal weitermachen. Und Tom hat sich halt große Herausforderungen gestellt und hat dann gesagt, da muss jeder mitmachen, der in dem Team ist. Richtig ranklotzen, orchestral schreiben lernen und so. Das ging dann so über die Jahre, gipfelte dann sozusagen in Parfüm. Wir haben fast 2 Jahre, natürlich mit Unterbrechung, aber fast 2 Jahre an dem Parfüm-Score gearbeitet.
Du hast ja gesagt, du hast viel gelernt und es gipfelte so ein bisschen in das Parfüm. Kannst du sagen, wie du komponierst? Also hast du so bestimmte Muster? Hast du die gleichen Abläufe oder funktioniert das auch immer anders, wie du arbeitest?
Also ich meine, ich schreibe ja nicht mit Bleistift und Notenpapier hier an meinem Flügel. Ich habe zwar einen Flügel und könnte das tun, aber das ist nicht mehr das Ding. Ja, ich schreibe am Computer und zwar nur. Und ich habe ein Template, was im Prinzip ein Studio ist, ein virtuelles Studio. Da ist der Soundmix im Prinzip bereits eingebaut. Das ist so, wie wenn ich ein großes Mischpult hätte mit Outboard-Equipment, mit Hallgeräten und sowas. Und die sind alle schon verkabelt. Da braucht man sich nicht mehr drum zu kümmern. So, da sind dann eine Spur nach der anderen, gibt es alle möglichen traditionellen Instrumente oder eben auch Synthesizer und so weiter. Und da gibt es halt eine endlose Bibliothek von Sachen, die man natürlich dann auch kennen muss. Also wenn man sich die kauft, beziehungsweise sie selber erstellt, das muss man auch alles unter Kontrolle haben. Und dann gibt es natürlich das Phänomen dieser weißen Leinwand und des Writers-Blocks. Und ich muss gestehen, den habe ich nicht, weil ich fange einfach an. Wenn es dann scheiße wird, wird es halt wieder in die Tonne gekloppt oder es wird halt geändert. Also aus irgendeinem Grunde habe ich zwar ADD, wie man so schön sagt, Attention Deficit Disorder, aber ein Nebeneffekt von diesem, wie soll man sagen, Neurodivergent, sagt man heute so schön. Das hat viele, viele Nachteile, dass man sehr, sehr schnell abgelenkt wird. Aber es gibt auch so einen Zustand, der heißt Hyperfokus. Und den kriege ich halt hauptsächlich, wenn ich Musik mache. Man lernt damit umgehen und lernt dann auch diesen Hyperfokus zum Beispiel, also diese absolute Konzentration, wo absolut gar nichts, wo alles wegfällt. Also das gipfelte tatsächlich, ich weiß noch ganz genau, es war Ende 2013, da habe ich so eine Pilotfolge für eine Hollywood-Fernsehserie gemacht. Und da gab es eine ganz, ganz lange Action-Szene am Ende dieses Pilots. Die war, glaube ich, 14 Minuten lang. Und ich war total gestresst und habe abends um 8 Uhr angefangen, an diesem Cue zu arbeiten. Und der war morgens um 8 Uhr fertig.
Wahnsinn. Gibt's was Konkretes, was dich zum Beispiel inspiriert, was man auch in einem Film erkennen kann? Also gibt es Dinge, Filmbeispiele, die zeigen, wie du arbeitest, woher die Inspiration kommt, die das Ganze einfließen und irgendwie auch sichtbar machen?
Nicht wirklich, weil ich glaube, es ist wirklich die Gesamtheit der menschlichen Existenz und des menschlichen Elends, hauptsächlich ja des menschlichen Elends, die dann rauskommt, wenn man getriggert wird durch eine Szene, wo man dann sagt, ja, das hatte ich auch schon mal und da war ich entsprechend traurig. Und manchmal muss ich es tatsächlich aufhellen, weil mein Zeugs ist von Natur aus ziemlich dunkel gelagert. Also die Geschichte mit Hawaii, also ich meine, was soll ich jetzt, wenn ich bei dem besten Wetter, das ich kenne, auf rote, starke Hibiskusblüten in einem grünen Dschungel auf den wunderschönen Pazifik gucke, das tut nichts. Also das tut vielleicht etwas für eine Szene aus meiner ganzen Karriere. Ich wüsste jetzt auch nicht, welche. Jetzt wohne ich hier und wenn ich aus meiner Arbeit rauskomme, dann gucke ich auf diesen Ozean und freue mich des Lebens und liebe das und werde niemals das nicht toll finden. Es wird auch nicht langweilig. Aber das hat mit meiner Musik relativ wenig zu tun. Vielleicht insofern, als ich halt besser drauf bin. Aber zum Beispiel, wenn ich eine depressive Phase habe, dann habe ich die auch, während ich auf den Ozean gucke.
Ja, und wahrscheinlich steckt ja, wie so oft im Leben, in diesen eher dunklen Momenten oder in Momenten, die irgendwie auch mit Schmerz und mit Anstrengung und Kraft und so verbunden sind, ja auch ganz viel, schönes ist vielleicht das falsche Wort, aber ganz viel, was wieder so ein Schaffensprozess einfach so voranbringt, ne? Und Potenzial hat vor allen Dingen auch, weil das so das Echte ist, wenn man sich dem wirklich mal stellt. Du hast einerseits ja viele tolle Sachen auch alleine erschaffen und andererseits, hast du es ja vorhin mit Johnny Klimek ja auch schon angesprochen, ja auch viele Musiken gemeinsam gemacht mit anderen Komponisten und Komponistinnen. Wie ist das? Also was machst du lieber? Arbeitest du lieber im Team oder gehst du lieber, ich sag jetzt mal so plump, alleine dann durch den Schmerz und guckst, was dabei am Ende rauskommt?
Ich habe das zum Teil sehr genossen und ich glaube, dass es auch so war, dass das Team ganz viel dazu beigetragen hat, dass das Selbstbewusstsein da war. Ich kann mich nicht als Solokünstler irgendwo auf die Bühne stellen. Ich habe das nie so gesehen. Ich habe mich immer in der Band gesehen, also auch im Schutz der Gruppe. Und das hat sich dann bei der Filmmusik auch einfach so ergeben, dass halt in dieser Gruppe man sich gegenseitig auffängt und das nicht alles auf einem Buckel lastet sozusagen. Das war für mich wirklich gut für eine ganze Weile und irgendwann war es dann halt nicht mehr so gut. Und vor allem war es auch so, dass natürlich drei Komponisten, die sich vielleicht manchmal auch schon relativ magere Budgets teilen müssen und wo dann die Budgets auch ganz viel für Musiker und für Produktion ausgegeben werden und nichts mehr übrig bleibt, dann ist das auch problematisch für alle. Also es war auch problematisch für Johnny. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, okay, ich muss mich alleine durchkämpfen. Und das war halt dieser Moment, als ich fast pleite aus einer Scheidung kam, 2010. Da habe ich noch 2 Jahre diesen Wahnsinn mit durchgemacht, also mit Cloud Atlas damals, der dann in 2012 fertig war. Und danach habe ich gesagt, ich muss alleine arbeiten. Schon ganz einfach aus materiellen Gründen. Und ich glaube, das war auch gut für die ganze Gruppe, also für die beiden auch. Weil irgendwann nützt sich wahrscheinlich alles ab, was so eine Gruppe angeht. Und ich muss gestehen, ich habe auch seitdem nicht mehr in der Gruppe gearbeitet. Mein Zustand ist wahrscheinlich eher der Zustand eines Studioeinsiedlers. Weil ich mittlerweile eben auch so eine Methode habe, wie ich arbeite und wie ich auch was zustande kriege. Also weil ich es auch geschafft habe, trotz meinem ADHS, ja, trotzdem Deadlines einzuhalten zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Ding. Ne?
Absolut, ja.
Und das habe ich denen zu verdanken. Ne? Also ich habe denen extrem viel zu verdanken. Auch Johnny als Typ, dass er mich einfach aus diesem Moostopf damals rausgeholt hat in den 90ern. Dafür werde ich ihm ewig dankbar sein.
Wir sind jetzt dramaturgisch schon ein bisschen im Kapitel Freistil des Podcasts angekommen. Da haben wir so ein bisschen Raum für individuelle Themen und auch persönliche Anliegen. Und ich würde gerne mit dir noch ein bisschen mehr auf die Emotionen in den Zugang zu den eigenen Gefühlen sprechen. Wir haben es schon mal angedeutet und wir haben im Vorfeld ja auch schon mal gesprochen, da hast du gesagt, dass es oft gerade in der Filmmusik so viele leise Töne braucht und dass das was ist, was dir jetzt erst so mehr und mehr auch gelingt. Für mich ist Filmmusik ja was, was so tief irgendwie aus dem Herzen beziehungsweise auch so aus der Seele kommt. Und ich stelle mir immer vor, dass es super schwer ist, so epische, emotionale Sachen teilweise schreiben zu können, weil man keinen Zugang so zu seinen Emotionen hat. Also alles fühlt und irgendwie auch zulässt, wie gerade schon gesagt, so Schmerz, Gefühlschaos, Liebe, alles, Panik. Und ich habe das Gefühl, dass es dafür auch so eine gewisse Reife auch braucht vielleicht. Wie gehst du, weil du es jetzt schon ein paar Mal auch gesagt hast, dass es so ein Treiber ist für dich, wie gehst du mit Emotionen um und wie übersetzt du sie in Musik?
Naja, es ist halt vor der Therapie oder nach der Therapie. Ich hatte meine Therapie, als ich 50 war, 1 Jahr lang. Und ich kann das nur jedem empfehlen, das viel, viel früher im Leben zu machen, weil man eben dann überhaupt erst anfängt, damit wirklich umzugehen und weil man nicht fremdgesteuert ist. Also die Emotion findet sich ja in der Musik immer irgendwie drin, aber man macht es alles sehr unbewusst. Auch im Leben ist man eher so nicht fremdgesteuert, aber gesteuert von eben den unbewussten Dingen, die man nicht verarbeitet hat, vom Trauma oder sowas. Lässt dich Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht so besonders gut sind. Und sobald du anfängst, daran zu arbeiten, dass du dich mal selber kennenlernst, und das tut man eigentlich mit einem guten Gesprächstherapeuten, dass man über sich selbst redet, dass der auch so ein bisschen Sachen rauskitzelt. Sobald das der Fall ist, lebt man auch generell anders. Also selbst auch was Lebensentscheidungen angeht, wie man in der Beziehung umgeht. Zum Beispiel mit meiner zweiten Frau, mit der ich seit 10 Jahren verheiratet bin. Es gibt ganz wenig oder vielleicht auch gar nichts, worüber wir nicht reden. Also auch wenn wir irgendwas nicht einverstanden sind, kommt das sofort auf den Tisch. Und das war früher nicht so. Früher wurde über sowas dann nicht geredet. Man versuchte das so zu übertünchen. Und das zum Beispiel ist eine Qualität in einer Beziehung, wo alles Mögliche schieflaufen kann und aber trotzdem einfach 1000-mal besser ist, weil es bearbeitet wird miteinander. Und so ist es dann auch, was den Schaffensprozess angeht, ist es ähnlich. Man weiß einfach mehr, was gerade los ist. Ich weiß jetzt mittlerweile auch, wann ich eine Depression habe. Früher wusste ich das nicht. Hatte voll, was weiß ich, 2 Wochen Depression mit den typischen Symptomen, wusste aber nicht, was für Symptome eine Depression hat. Oder ist halt einer traurig oder so. Und zum Therapeuten geht man ja nicht, weil da ist dann stimmt ja was im Oberstübchen nicht. Das ist ein Tabu, was selbst heute speziell in Deutschland
leider noch, ja,
noch heftigst, ja, verbreitet ist. Und man denkt so, oh, jeder sollte Therapie machen. Heißt das, dass alle geisteskrank sind? Nein, wir sind halt alle irgendwie ein bisschen neurotisch und haben alle unsere Ticks und unsere Traumata.
Meist hat man ja auch Angst vor genau diesen Dingen, die man eben nicht kennt. Und wenn man sie dann kennt und sich damit auseinandersetzt und sie auch vielleicht benennen kann, dann geht die Angst plötzlich irgendwie weg. Und dann ist es auch wahrscheinlich wieder so ein neuer Kanal, um ja wieder da rauszukommen und neu ins Tun zu gehen oder so, ne? Bestimmt auch, was die Arbeit betrifft.
Ganz genau. Und das kennst du natürlich gut, weil du dich ja ständig vor irgendwelche Menschenmassen stellst und intelligent moderierst und so. Oder Gespräche führst und dich einfühlst in Gesprächspartner und so weiter. Aber die Angst ist tatsächlich auch das, was einen ja behindert. Überhaupt dann das Selbstbewusstsein zu entwickeln, auf etwas zuzugehen oder zu sagen, ich möchte den Job, ich kann den machen. Das ist das, was ich an Hollywood so scheiße finde, weil bei Hollywood hat man eigentlich immer so ein Damoklesschwert über dem Kopf. Die Tatsache, dass man morgen gefeuert werden könnte, steht einem im Wege, weil sie im Prinzip fast jede Entscheidung, die man trifft, in irgendeiner Form mit beeinflusst. Und ich habe jetzt gerade eine Erfahrung hinter mir mit einem Musiksupervisor, also einem Musikberater, der übrigens in Leipzig wohnt, und zwei Redakteurinnen für eine Serie, die ich gemacht habe, wo das überhaupt nicht so war. Und ich kann euch nicht erzählen, wie angenehm das ist, wenn man so auf Augenhöhe sprechen kann und nicht überlegen muss, was man sagt. Man sagt einfach seine Meinung. Es ist eine super konstruktive Arbeitsatmosphäre. Nie kommt irgendein Druck auf. Der Druck ist ja sowieso da durch die Deadline, die man hat. Irgendwann ist der Abgabetermin, dann ist die Mischung, da ist Druck da. Aber ansonsten ist es alles nur konstruktiv und nur über die kreative Seite, um zu gucken, dass das Produkt so gut wie möglich wird.
Du hast es gerade schon gesagt, dass Angst ja auch was ist, was einen oft irgendwie hindert, zu sagen, ich will das oder ich traue mir das zu. Und das bringt mich auch schon so zur letzten Frage. Da würde ich gerne nochmal auf junge Leute gucken, die Bock haben, Filmmusik zu machen, die eigentlich davon träumen, große Filme umzusetzen in der Musik, die aber vielleicht ganz, ganz viel Angst haben, weil auch die Branche sich verändert durch natürlich eine neue Technik, aber auch, weil komplett die ganze Welt sich gerade verändert, die sich vielleicht dann aber auch nicht zutrauen. Das heißt, da kommen ganz viele Faktoren zusammen, die so eine Angst auslösen können. Was würdest du jungen Nachwuchskomponistinnen und Nachwuchskomponisten mit auf den Weg geben, wenn es eine Sache wäre, die ihnen vielleicht helfen würde, gegen diese Angst anzugehen?
Ja, ich weiß nicht, wie man gegen die Angst angeht, aber die Angst ist auf alle Fälle, die muss weg. Wie auch immer sie weggeht. Und ich glaube, sowohl Therapie als auch ganz viel mit anderen Menschen sich umgeben, die im Prinzip die gleiche Angst haben. Das andere, ich meine, wie sich die Landschaft verändert, ob irgendwann AI die Filmmusik macht, die Tatsache, dass jetzt Frauen uns die Jobs wegnehmen und Ausländer, Einwanderer und so, ja, damit muss man sich jetzt leider einfach abfinden. Da geht kein Weg vorbei.
Ja, und ich weiß, das findest du schon gut so. Daran soll sich auch bitte nichts ändern.
Das finde ich super. Nee, aber ich meine, es ist ja nicht nur die Diversity-Geschichte, ne? Diversity-Inclusion-Geschichte, sondern es ist auch die Tatsache, dass durch die Technologie zum Teil auch, dass die Leute halt nicht Komposition studiert haben müssen, dass sie ganz oft einfach irgendwie Musiker sind und dann ein Jahr Filmkomposition studieren. Es gibt tausende von Programmen überall auf der Welt, teure und weniger teure, wo man sich zum Filmkomponisten ausbilden kann. Das heißt, durch das Streaming und so, durch Silicon Valley hat sich alles verändert und es wird sich auch immer weiter verändern und im Zweifelsfall auch schneller und schneller. Und wie gesagt, also die Konkurrenz ist eh da. Selbst wenn es jetzt alles nur weiße männliche Typen wären, die zu Hunderten aus diesen Schulen in den Markt, den sogenannten Filmmusikmarkt strömen, wäre völlig wurscht.
Ich glaube, du bist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, das zeigt, man muss nicht irgendwie hier alles studiert haben und Perfektionismus gibt sowieso nicht. Man muss einfach irgendwie ins Tun kommen. Und ich glaube deswegen, egal wie man es macht, diese Angst aufzulösen, ist wahrscheinlich auch die beste Antwort, die man hier an dieser Stelle geben kann. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz so großer Zeitverschiebung. Ich freue mich mega auf unser Wiedersehen. beim nächsten Deutschen Filmmusikpreis. Denn du kennst ja auch die Tradition, der Ehrenpreisträger des letzten Jahres übergibt den Ehrenpreis an den aktuellen Preisträger dann. Und vielleicht trifft man dich ja auch dann auf den Veranstaltungen der 17. Filmmusiktage in Sachsen-Anhalt, die den Deutschen Filmmusikpreis ja umrahmen und im Herbst 2024 in Halle an der Saale stattfinden werden. Das war eine Special Edition von Audiovisionen, der Podcast zu Film, Musiken, Sounds mit dem wundervollen Reinhold Heil. Vielen, vielen Dank. Danke dir, dass du dabei warst.
Danke dir. Und bis bald, bis im Herbst. Ich freue mich.